Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Tja, schauen wir mal. Willkommen bei Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Mein Name ist Reinhold Thiel. Heute hören wir eine Sendung von Peace Sounds, Alternativen aus dem globalen Süden. Um was geht es dabei? Bilder und Geschichten von Gewalt, Leid und Flucht haben wir täglich in den Medien. Aber was wissen wir wirklich von den Hintergründen und Zusammenhängen in den Konflikten im globalen Süden? Was wissen wir, was derzeit im Sudan, in Sri Lanka oder Kolumbien passiert? Das Tübinger Freie Radio Wüste Welle hat eine Sendereihe zu diesem Thema produziert. Unter dem Namen Peace Sounds stellt sie Menschen in den Mittelpunkt, die sich bei eher wenig beachteten Konflikten für eine gerechte und friedliche Welt im globalen Süden engagieren. Wir freuen uns, dass wir diese Sendungen in Ulm bei Radio Free FM übernehmen können. Heute hören wir eine Folge aus Kolumbien.
Amani,
Samadana,
Fred,
Ombili,
Pax,
Khotsuani,
Eliada,
Ohange,
Butni,
Kwamsengo,
Friede,
Assalam.
Peace Sounds. Alternativen aus dem globalen Süden.
Was ist Frieden eigentlich?
Genug, ein Friedensabkommen und Gerechtigkeit für alle zu schaffen?
Wie schaffen Aktivistinnen es, hoffnungsvoll zu bleiben, obwohl sie täglich Gewalt erleben?
Können Menschen wie du und ich wirklich was verändern?
Was tun die Leute nach dem Krieg mit ihren Erinnerungen?
Empfinden wir für alle Betroffenen von Kriegen die gleiche Empathie?
In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die unter schwierigen Bedingungen versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
Sie leisten solidarische Nothilfe,
wehren sich gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung
und setzen sich ein für gewaltfreie Veränderungen.
Hört zu.
Hört zu.
Hört zu.
Willkommen zur nächsten Folge unseres Podcasts Peace Sounds, Klänge des Friedens. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen aus Konfliktregionen, die sich für Veränderung und einen gerechten Frieden einsetzen. Hanna und Maris führen durch die Sendung.
In dieser Folge sprechen wir mit dem Frauenkollektiv zum Schutz oder Verteidigung des Territoriums und des Lebens aus La Guajira im Nordosten von Kolumbien. Diese Frauen sind Indigene des Volks Wayuu und kämpfen gegen die ökologischen und gesundheitlichen Folgen des Kohleabbaus in ihrem Gebiet und in der Region Guajira im Allgemeinen, wo sich eine der größten Kohleminen der Welt, El Cerrejón, befindet. Diese Kohlemine hat katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt und es kommt immer wieder zu schweren Menschenrechtsverletzungen.
Glencore besitzt seit 2002 ein Drittel der Mine und hat vor kurzem die volle Kontrolle darüber übernommen. In den letzten Jahrzehnten wurden mehrere Gemeinden aus ihren Dörfern vertrieben, um das Bergwerk zu erweitern. Es kommt dadurch immer wieder zu Konflikten und Protesten. Die Menschen versuchen sich gegen die Zwangsumsiedlung, die Beseitigung ihrer Lebensgrundlagen, die Zerstörung der Umwelt und die massive Gefährdung ihrer Gesundheit zu wehren. Glencore übernimmt jedoch nach wie vor keine Verantwortung für diese Probleme.
Wie können wir dieses Thema mit dem Frieden in Kolumbien in Verbindung bringen? Kolumbien, ein Land, das 2016 unter der Regierung von Präsident Juan Manuel Santos ein Friedensabkommen mit der ältesten Guerillagruppe Lateinamerikas, den FARC, die Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens, unterzeichnet hat. Vielleicht sollten wir unsere ZuhörerInnen zunächst in den Kontext des bewaffneten Konflikts in Kolumbien einordnen. Rocío, du hast das Frauenkollektiv Mujeres Defensoras del Territorio y de la Vida interviewt und bist selbst Kolumbianerin. Kannst du uns helfen, einen Überblick über den Konflikt in eurem Land zu bekommen? Wie ist der Konflikt entstanden?
Also der Beginn des kolumbianischen Bürgerkriegs wird gewöhnlich auf die Zeit zwischen 1963 und 1967 datiert. Seitdem kämpfen linke Guerillagruppen gegen den Staat und rechte Paramilitärs und Militärs. Die extreme ungleiche Verteilung des Landbesitzes gilt als eine der Hauptursachen für den Konflikt. Die FARC-Guerilla und andere Gruppen wurden mit dem Ziel gegründet, für eine Agrarreform zu kämpfen, die eine gerechte Landverteilung für die bäuerliche Bevölkerung ermöglichen sollte. Aber die Großgrundbesitzer ihrerseits gründeten mit Unterstützung der Regierung ihre eigenen paramilitärischen Gruppen, um ihr Land zu verteidigen. Zusammen mit den Drogenkartellen ermorden oder vertreiben sie unzählige Kleinbauern, um die Kontrolle über Land und Boden zu erlangen oder zu behalten. Heute ist leider Kolumbien das Land mit der zweitgrößten sozialen Ungleichheit in Lateinamerika.
Aber hat sich die Situation in Kolumbien seit dem Friedensabkommen mit der Guerilla-Organisation FARC im November 2016 verbessert?
Obwohl mit diesem Friedensabkommen wichtige Schritte unternommen wurden, es ist sehr schwierig, eine positive Antwort auf diese Frage zu geben. Da große Teile des Landes immer noch von bewaffneten Banden kontrolliert werden. Menschenrechtsverteidigerinnen, Journalistinnen, Indigenen und afrokolumbianische Führer und andere Aktivistinnen sind ständigen Morddrohungen und Gewalt ausgesetzt. Im Jahr 2022 gab es Zeichen des Wandels. Gustavo Petro, ein Vertreter der Linken, wurde zum Präsidenten gewählt. Sein Vorschlag für ein totales Friedensgesetz, La Paz Total, sieht Friedensverhandlungen mit allen bewaffneten Gruppen vor, zum Beispiel mit den anderen Guerilla-Gruppen, der Nationale Befreiungsarmee ELN. Aber das ist jedoch keine einfache Verhandlung, da die wirtschaftlichen Interessen der rechten Paramilitärs und der linken Guerilla sowie das organisierte Verbrechen des Drogenhandels und des illegalen Bergbaus miteinander verbunden sind.
Das Friedensabkommen mit der FARC-Guerilla bedeutet nicht, dass alle Konflikte in Kolumbien gelöst sind, geschweige denn, dass Frieden erreicht wurde. Deshalb spielen Territorial- und UmweltaktivistInnen wie das Frauenkollektiv eine wichtige Rolle, vor allem angesichts der Menschenrechtsverletzungen in der Bergbauindustrie.
Ja, genau. Der Konflikt ist viel komplexer und reicht weiter zurück als bis in die 60er Jahre. Kolumbien unterscheidet sich von anderen lateinamerikanischen Ländern dadurch, dass es seit der Unabhängigkeit eine Demokratie ist. Das bedeutet, dass es seit 1849 in regelmäßigen Abständen, in Ausführungszeichen, relativ freie Wahlen gegeben hat. Aber doch die Unabhängigkeit von Spanien im 19. Jahrhundert galt nur für einen Teil der Gesellschaft. Für die indigene Bevölkerung war sie eine kulturelle Katastrophe. Ihr Territorium wurde für ungültig erklärt und das Gemeinschaftseigentum wurde in einzelne Grundstücke aufgeteilt. Obwohl die Indigenen nicht mehr der Willkür der spanischen Eroberer unterworfen waren, teilten die neuen Machthaber das beste Land schnell unter sich auf. Dies waren die Mestizos. Personen mit einem weißen und einem indigenen Elternteil oder Criollos, die in Lateinamerika geborenen Nachkommen der Spanier, oder Arijunas, wie die Wayuu sie nennen. Das Ergebnis war eine massive Konzentration von Land in den Händen einiger weniger neuer Herren. Von Anfang an klaffte in Kolumbien eine riesige Lücke zwischen dem Anspruch auf Gleichheit und der Realität der kolonialen Strukturen, die noch heute spürbar sind.
Deshalb ist auch die Stimme von sozialen AkteurInnen wie den indigenen Völkern, die auf unterschiedliche Weise und unter den Auswirkungen des langen Krieges zwischen den verschiedenen Akteuren gelitten haben, so wichtig.
Ja, das sind die Stimmen, die weder in den Medien noch in den Friedensabkommen vorkommen. Dieses Frauenkollektiv kämpft gegen ein Problem, das seine Wurzel in der Kolonialzeit hat, in der nicht nur Ressourcen ausgebeutet, sondern auch rassistische Macht- und Wissensstrukturen geschaffen wurden, die die vorgesetzte Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und die Verachtung anderer Kulturen bis heute rechtfertigen. Sie rechtfertigen sogar deren Abschaffung.
Wenn wir uns das so anschauen, können wir also sagen, dass Frieden ein sehr komplexer Begriff ist. und wir ein anderes Verständnis brauchen, wenn wir uns spezifischen Zusammenhang, Situationen und Gemeinschaften nähern, wie im Fall des Kollektivs, oder?
Stimmt. Diese Gruppe indigener Frauen stellt uns vor mehrere Herausforderungen, wenn wir über Friedensprozesse nachdenken. Einerseits zeigen sie, wie die Dimensionen Geschlecht, Rasse und Region eine wichtige Rolle dabei spielen, wer und wie sie an Friedensprozessen teilnehmen und berücksichtigt werden. Aber zum anderen ist da ihre Kosmovision, Weltsicht oder Philosophie, in der der Mensch nur in einer engen Beziehung zur Natur verstanden werden kann. Diese Verbindung drückt sich in einer Spiritualität aus, die mit Flüssen, Bergen, Luft und anderen Lebewesen, ja sogar mit Träumen verbunden ist. Es ist diese Gesamtheit, die den Begriff des Territoriums erweitert und über den Besitz von Land hinausgeht. Aus diesem Grund hat der Frieden gleichzeitig mit einer bestimmten Vorstellung vom Buen Vivir, das gute Leben, zu tun.
Was du sagst, ist so interessant. Und gleichzeitig frage ich mich, welche Art von Aktivismus dieses Kollektiv indigener Frauen eigentlich ausübt, mit welchen Akteurinnen sie konfrontiert sind und welche Mittel sie in ihren Kämpfen eingesetzt haben.
Ich denke, wir können hier viel über die Komplexität lernen, über die wir vorhin gesprochen haben. Also diese Frauen haben sich auf ihre Rolle als kolumbianische Bürgerinnen verlassen und friedlich gegen ein Kohlebergbauunternehmen mit Sitz in Kolumbien zu kämpfen, das jedoch dem multinationalen Unternehmen Glencore gehört. Sie haben sich auf nationales und internationales Recht berufen und mit einigen Erfolg für ihr Gebiet gekämpft. Sie haben an verschiedenen Demonstrationen und Kampagnen teilgenommen. Gleichzeitig haben die Wayuus paradoxerweise matrilineale Strukturen, was bedeutet, dass Abstammung und Vererbung über die weibliche Linie erfolgen. Die Rolle der Frauen innerhalb der Gemeinschaft ist jedoch durch Unterwerfung gekennzeichnet. Das bedeutet, dass sie als Frauen immer dem Wort und der Entscheidungsgewalt der Männer unterworfen sind. Deshalb richtet sich ihr Kampf nicht nur nach außen gegen die Unternehmen, die die Kohle ausbeuten, sondern sie kämpfen auch nach innen, als Frauen und Indigene, um sich selbst und andere Frauen innerhalb der patriarchalischen und postkapitalistischen Gesellschaft zu stärken.
Und wie ist die aktuelle Situation Ihres Aktivismus und des Kohlebergbaus?
Dieses Frauenkollektiv und andere Sozial- und Umweltaktivistinnen in Kolumbien kämpfen weiterhin gegen die Cerrejón-Kohlemine in Kolumbien und gegen Glencore. Mit dieser Kohle wird übrigens auch Deutschland mit Energie versorgt. 2016 leitete das Unternehmen für die Erweiterung des Bergbausprojekts La Puente, das zur Cerrejón gehört, den Fluss Bruno um an die darunter liegende Kohlenreserven zu gelangen. Das Projekt wurde jedoch vom kolumbianischen Verfassungsgericht mit der Begründung gestoppt, dass der neue Flusslauf die Wasserversorgung der lokalen Bevölkerung gefährde und dass bei der Umleitung die negativen Auswirkungen auf die Umwelt nicht berücksichtigt worden seien. Dies war ein Erfolg für mehrere Gruppen, darunter auch Frauengruppen. Doch das war Glencore egal. Anstatt die Missstände für die Bevölkerung und die Umwelt rund um die riesige Cerrejón-Kohlemine zu beheben, verklagt jetzt Glencore nun Kolumbien und fordert von der Stadt eine Entschädigung dafür, dass er die Erweiterung der Mine gerichtlich gestoppt hat. Vielleicht ist das derzeitige Lieferkettengesetz für den Kampf von Frauen und anderen Kollektiven günstig. Aber wenn die indigene und afrokolumbianische Bevölkerung und die Bauern weiterhin aus ihren Gebieten vertrieben werden, wenn ihnen weiterhin das Wasser weggenommen und verschmutzt wird und wenn ihre Kultur nicht geschützt und wertgeschätzt wird, werden wir in Kolumbien nicht von Frieden sprechen können.
Es ist klar, dass wir im Podcast nur eine Ebene des Friedensproblems in Kolumbien ansprechen können. Denn neben dem Kohlebergbau gibt es noch andere Probleme im Zusammenhang mit dem Drogenhandel, anderen bewaffneten Gruppen, politischer Korruption, der Aufrechterhaltung der Landverteilung in den Händen einiger weniger und dem Mangel an institutionellen Rahmenbedingungen, die einem echten Frieden im Wege stehen. Hören wir uns nun das Gespräch mit dem Frauenkollektiv Mujeres Defensoras del Territorio y de la Vida, das Frauenkollektiv zum Schutz und der Verteidigung des Territoriums und des Lebens, an.
Muy buenos días, queridas mujeres del colectivo de Mujeres Defensoras del Territorio y de la Vida. Estamos hoy con Laura, Luz Ángela y Cindy.
Einen wunderschönen guten Tag an die Frauen des Frauenkollektivs zum Schutz oder zur Verteidigung des Territoriums und des Lebens. Wir sind heute hier mit Laura, Luz Ángela und Cindy, die Teil dieses Kollektivs sind, in der Region La Guajira im Nordosten Kolumbiens. Vielen Dank für eure Teilnahme bei diesem Podcast Peace Sounds aus Deutschland. Ihr seid Aktivistinnen und Verteidigerinnen des Territoriums La Guajira und dem Leben des indigenen Volkes Wayuu seit über einem Jahrzehnt. Aber ihr wart schon davor Teil verschiedener Prozesse. Deswegen möchten wir als erstes ein bisschen über eure persönlichen Geschichten reden, danach über euer aktuelles Engagement, die Projekte, in denen ihr momentan arbeitet, und auch über eure Reflexionen, wie wir hier aus Europa und ganz konkret in Deutschland mit eurer Arbeit solidarisieren und Initiativen wie eure unterstützen können. Also, die erste Frage ist, wie seid ihr Aktivistinnen geworden? Was hat dazu geführt, diese Entscheidung zu treffen, ein Kollektiv zu gründen?
Hola, mi nombre es Luz Ángela Uriana, tengo 37 años.
Hallo, mein Name ist Luz Ángela. Ich bin 37 Jahre alt und bin Teil des Frauenkollektivs zum Schutz des Territoriums im Süden der Region La Guajira. Hallo, ich heiße Laura. Ich bin seit 9 Jahren Mitglied des Kollektivs. Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Mutter, Aktivistin, Studentin und Frau. Um deine Frage zu beantworten, ich persönlich bin Aktivistin geworden, vielleicht wegen einem gutmütigen Herz und meiner Empfindsamkeit als Person. Denn ich wurde Aktivistin aufgrund eines Gerichtsurteils im Jahre 2014, das zugunsten des Bergbauunternehmens Carbones del Cerrejón Limited ausfallen sollte. Und mein Volk hat seine Stimme dagegen erhoben. Und ich wollte nicht untätig sein. Seitdem, damals war ich 14 Jahre alt und ich hatte keine Angst, bin ich aufgestanden und begleite mein Volk dabei, unser Territorium zu verteidigen.
Muy buenos días. Llegué aquí. Uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Y una de esas es que, como mujer, pararnos y...
Guten Tag. Jede von uns hat ihre eigene Geschichte. Eine davon ist, als Frauen aufzustehen und für unsere Rechte einzustehen. Ich habe mich nicht dazu verpflichtet gefühlt, sondern als Frauen mussten wir es einfach tun. Unser Territorium und alles, was mit unseren Traditionen zu tun hat, verteidigen und um den Unternehmen zu zeigen, dass wir auch das Recht haben, uns zu verteidigen. Deshalb sind wir in diesem Kollektiv, um das Leben, unser eigenes und das unserer Gemeinschaft zu schützen.
Estamos en este colectivo por la defensa, por defender la vida de la propia nosotras como personas.
Y en concreto, Luz Ángela, tiene que ver, digamos, con la problemática.
Und ganz konkret, Luz Ángela, hat das was mit der Problematik des Kohleabbaus in La Guajira zu tun, mit der Umweltproblematik und den Konsequenzen für die Gesundheit der Kinder, oder?
Sí, sí. Así es, por la salud de mí, precisamente de un niño en ese momento, eso hace 10 años, mi hijo apenas tenía unos mesecitos de nacido, nació con problemas.
Ja, genau so ist es. Wegen der Gesundheit meines Kindes. Er ist jetzt 10 Jahre alt. Als er auf die Welt kam, entwickelte er nach wenigen Monaten Probleme mit der Lunge, wegen der Umweltverschmutzung. Denn auf unserem Territorium gibt es ein Bergwerk, in dem Kohle gefördert wird. Und das hat Auswirkungen auf die Gesundheit vor allem der Kinder und der älteren Menschen. Es verursacht Atemwegs- und Hautkrankheiten. Und wir haben nach Wegen gesucht, um das Leben zu verteidigen.
La manera de hacer diligenciar de parte del colectivo la defensa de la vida.
Denn ich bin überzeugt davon, nicht nur die Rechte unserer Community, sondern auch die der anderen Communities zu verteidigen.
No solo de mi comunidad, sino de otras comunidades.
Y a propósito de ese trabajo justamente que ustedes hacen, no
und bezüglich genau dieser Arbeit, die ihr nicht nur für eure Gemeinschaft, sondern auch für andere Gemeinschaften macht. In einem Gespräch habt ihr mir erzählt, dass ihr auch Teil von anderen Kollektiven seid oder wart. Wie war diese Erfahrung mit anderen Organisationen in dieser Region?
De su participación en otros colectivos en la región?
Bueno, para concretar.
Also, es ist wichtig zu erklären, dass unser Kollektiv aus dem Komitee mit dem Namen Verteidigerinnen und Verteidiger des Territoriums, des Lebens und der Umwelt entstand. Dieses Komitee hat sich 2019, nachdem das Gerichtsurteil zugunsten unserer Community entschieden wurde, aufgelöst. Denn das Komitee hatte sein Ziel erreicht. Das war, die Klage zu gewinnen. Und das Gericht hat das Urteil so gefällt. Trotzdem gab es noch andere Themen. Zum Beispiel liegt die Care-Arbeit immer bei uns Frauen, beziehungsweise bei den Müttern. Nicht aus Verpflichtung, sondern gezwungenermaßen. Okay, und in diesem Prozess sind einige von euch in das Stadtgebiet von Barranca gezogen und andere sind in dem Resguardo, also in dem indigenen Reservat Provincial, geblieben. Wie ist dieser Zusammenhang zwischen der Stadt und eurem Territorium, also im ländlichen Raum, in dem Reservat zu leben? Zu der Frage der Beziehung innerhalb und außerhalb unseres Territoriums zu leben, haben Luz Angela und ich, glaube ich, ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich bin wegen der Bildung in die Stadt gegangen. Ich studiere Sozialkommunikation. Und hier in unserer Gemeinschaft haben wir keinen Zugang zu Internet. Es gibt nur Internet über Satellit und das ist sehr teuer. Das war einer der Gründe. Luz Angela hat eine negativere Erfahrung gemacht, was es bedeutet, im Stadtgebiet zu wohnen. Und die wird sie euch jetzt erzählen.
Vale, muchas gracias.
Okay, vielen Dank. Also, ja, für mich war es eine sehr negative Erfahrung. Ich bin zweimal von unserer Gemeinschaft weggegangen. Einmal wegen meinem Sohn, als mir die Ärzte empfahlen, aus dem Reservat wegzugehen, damit er Zugang zu medizinischer Behandlung hat. Denn er hatte Probleme mit der Lunge und schwache Abwehrkräfte. Er hatte viele Gesundheitsbeschwerden, als er ungefähr 2 Jahre alt war. Also sind wir nach Valledupar gegangen. Dort war es aber sehr schwierig für uns, da wir keine Arbeit hatten, um die Miete zu bezahlen. Und die Medikamente für meinen Sohn waren sehr teuer. Und er muss sie sein Leben lang nehmen. Mittlerweile ist mein Sohn 10 Jahre alt und er braucht noch immer sehr teure Medikamente. Nach 2 Jahren in Valledupar musste ich in das Reservat zurückkehren. Sowieso musste ich immer hin und her reisen, denn die anderen Kinder gingen hier auf die Schule und ich lebte nur mit diesem Sohn und den kleineren Kindern in der Stadt. Ich zog also wieder in unser Territorium zurück. Mein Sohn war damals 4 Jahre alt. Die Krankheiten wurden wieder schlimmer. Hier konnte er keine 2 Tage ohne Medikamente sein. In Valledupar konnte er über 1 Monat ohne Medikamente sein. Dort war der Krankheitsverlauf nicht so schwer. Und später, im Jahre 2020, bin ich ein weiteres Mal gegangen. Dieses Mal, weil ich bedroht wurde. Diese Drohungen erreichten uns, ich glaube, nachdem dieses Urteil 614 im Jahre 2019 zu unseren Gunsten entschieden wurde. Das hat uns sehr in Mitleidenschaft gezogen, denn sie haben uns angegriffen und gesagt, dass wir, die Frauen aus dem Kollektiv, diese Umstände machen und uns ständig beschweren. Das haben sie uns, mir, Laura und noch einer anderen Aktivistin vorgeworfen. Also habe ich mich gezwungen gesehen, wegzugehen. Zudem wurde es wieder schwieriger mit meinem Sohn, er hatte keine Medikamente mehr. Dann fand mein damaliger Partner eine Arbeit in einer Firma bei Alto Nuevo. Das ist eine Gemeinde hier in der Nähe. Also sind wir dorthin gegangen. Ich habe ein großes Haus für uns gesucht. Und nach 6 Monaten in dem Dorf bekam ich eine Drohung. Um 14 Uhr nachmittags, dass sie mich und die Kinder umbringen werden. Und da das eine weitere Drohung war, wie die, die ich schon davor bekam, habe ich dem nicht viel Bedeutung geschenkt. Denn ich war kurz davor in unserem Territorium gewesen und hatte eine Diskussion mit einer Person und ich dachte, das wäre nicht so wichtig. Später an dem Nachmittag, mein Ex-Partner, mit dem ich in diesem Moment gewohnt habe, war nach Feierabend zu Hause Und gegen 19.30 Uhr fuhren ein paar Männer auf Motorrädern vor und schossen auf der Straße vor unserem Haus in die Luft. Also musste ich wieder in unser Territorium zurückzukehren, um weiterzukämpfen. Natürlich ist das schwer, denn wir wollen, dass unsere Kinder dieselben Bräuche erlernen, dass sie dasselbe Wissen wie wir haben. Das ist das Positive in unserem Reservat. Vielleicht sind sie nicht mehr so sichtbar, aber in unserem Territorium sind immer unsere Vorfahren und unsere Ahnen, die zu uns sprechen, mit denen wir unsere Sprache sprechen. Und das, die Bräuche und Gewohnheiten, die Spiele und alles, was mit uns als indigene Gemeinschaft zu tun hat, wollen wir in unserer Kultur bewahren. Deswegen verteidigen wir unser Territorium so sehr. Aus diesen Gründen ist es so bedeutsam für uns. Also eigentlich ist es ein bisschen paradox, dass ihr erzählt, dass ihr aus dem Territorium weggehen müsst, aus Gesundheitsgründen der kleinen Kinder und auch Möglichkeiten des Studiums für euch und sie zu suchen, aber auf der anderen Seite nicht das Territorium zu verlassen, um weiter für bessere Verhältnisse zu kämpfen und um die Kultur zu erhalten, nicht wahr? Ja. Eine Frage. Das Urteil 614, das du erwähnt hast, bezieht sich auf was? Auf die Gesundheit der Kinder des Reservats Provincial. Das erste Urteil ist aus 2016. Das ist das von meinem Sohn. Wegen dem Gesundheitszustand eines Kindes wurde dieses Urteil gefällt. Das war die erste Gerichtsentscheidung zum Thema Gesundheit. Und das zweite Urteil ist das. Es war und ist ein Boom, denn es war das erste Urteil, das bis in die Vereinten Nationen ging. Dieses Urteil T614 entstand aufgrund einer Petition, die 2016 eingereicht wurde, mit der Forderung an den Staat, die Rechte auf Gesundheit, Leben und die gesunde Umwelt des indigenen Reservats provinzial zu schützen. Es ging dabei um Gesundheitsbeschwerden, die das Unternehmen in dem Territorium verursacht hat. Die Forderung in der Petition war, dass das Unternehmen den Tagebau Patilla schließt. Das ist das Bergwerk, das direkt die Gemeinschaft betrifft. Das Gericht hat in dem Urteil nicht diese Schließung angeordnet, sondern hat eine Reihe von 11 Anordnungen erteilt. Eine davon, die wichtigste, ist die Bereitstellung und Durchführung einer Gesundheitsbrigade und eines epidemiologischen Profils, um den Zusammenhang zwischen den Krankheiten in der Gemeinschaft und den Aktivitäten des Kohleabbaus im Tagebau herauszufinden. Trotz allem können wir, Stand heute, sagen, dass das Urteil noch nicht erwirkt wurde. Wir sehen das wie ein Trostpflaster für einen Mensch, der sehr krank ist, denn das Urteil hat überhaupt nichts gelöst. Für uns war die Lösung die Schließung des Tagebaus, um direkt das Problem an der Wurzel anzupacken. Aber das ist nicht geschehen. Also, trotz all dieser Anordnungen sehen wir keine Lösung. Und in diesem Moment, woran seid ihr gerade mit diesem Urteil heute im Jahre
2023?
Also, heute sind 5 Jahre seit dem Urteil vergangen. Im Jahre 2021 haben gerade mal die ersten Gespräche begonnen, um den Prozess der Ausführung des Urteils zu realisieren. Und heute, 2 Jahre danach, ist es anscheinend zu 80% umgesetzt. Das heißt, sowohl die Gemeinde als auch das Unternehmen arbeiten an unabhängigen Berichten über die Ausführung des Urteils. Also kann man sagen, dass nicht mehr viel fehlt, bis der Fall provinzial im Gericht abgeschlossen wird, in Bezug auf das Urteil T16-4. Allerdings ist das nicht der einzige Fall. Er bezieht sich ganz allein auf provinzial. Aber es gibt andere Urteile, die auch aus Klagen gegen das Unternehmen entstanden, bei denen Provincial mit dabei ist.
Entonces han tenido en ese caso bastante trabajo en términos de informarse.
Also hattet ihr in diesem Fall ziemlich viel Arbeit, euch über den ganzen rechtlichen Prozess zu informieren, den es braucht, um diese Urteile, die Petitionen etc. zu erarbeiten, oder? Hattet ihr dafür Beratungen oder Unterstützung von anderen Organisationen oder Personen, die euch geholfen haben?
Oder de una ONG o quizás personas que les hayan también apoyado?
Pues sí, Rocío. Creo que en este tema de las problemáticas.
Ja klar, Rocío. All diese Schwierigkeiten, die Kohlemine Cerrejón verursacht, sind nicht nur juristische Angelegenheiten, weißt du? Denn hier streiten wir nicht nur um das Physische. Deswegen geht es bei unserem Kampf nicht nur darum, etwas über Menschenrechte zu lernen, sondern wir sind eine Kiste voller Überraschungen. Deswegen wissen wir etwas über Anthropologie, Soziologie, Medizin, Jura, über Geologie, Kommunikation und viele andere politischen Künste und Sozialwissenschaften. Denn wir mussten natürlich auch lernen zu lesen und zu recherchieren. Das war das Allerwichtigste. Wir mussten auch etwas über Umwelttechnik, Physik, Chemie und noch vieles mehr lernen.
Pues también hemos tenido experiencia física, química y muchísimas cosas. Porque la empresa pues tiene mucha plata.
Weil das Unternehmen hat viel Geld und wir hier haben nur unsere Gehirne. Sie haben Geld, um Fachleute anzustellen für alle Bereiche, die sie brauchen. Aber wir haben nur unsere Köpfe und deswegen mussten wir viele Sachen lernen. Allerdings haben wir das nicht alleine gemacht. Seitdem wir diesen Weg eingeschlagen haben, hatten wir viele unterstützende Hände durch Organisationen und Menschen, Beratungen auch zur Organisationsentwicklung. Und es gibt viele Menschen heutzutage, die uns begleiten und beraten, wenn wir noch Expertise brauchen. Bevor wir mit der nächsten Frage weitermachen, ihr habt uns ein Lied für unseren Podcast mitgebracht. Es heißt La Dama de la Guajira, die Dame der Guajira von Hernando Marín. Kann jemand von euch erzählen, warum ihr dieses Lied ausgewählt habt und was es für euch als Kollektiv bedeutet?
La Guajira es la Dama.
Ja, wir haben das Lied ausgewählt, denn es geht darum, dass die Region La Guajira die Dame ist. Und für unsere Communities ist die Guajira unser Territorium, ist die Mutter Erde. Es geht um die unendliche Liebe, die eine Mutter für ihre Kinder hat. Dieses Lied sagt, dass die Guajira oder die Dame nur dafür aufgesucht wird, um Gold abzubauen, um alles mitzunehmen. Und von dem Gebiet danach nur noch Löcher und Verwahrlosung übrig bleiben, aus denen der gesamte Reichtum entwendet wurde. Deswegen identifizieren wir uns als Frauen und als Kollektiv mit diesem Lied. Es bedeutet uns viel und wir weinen jedes Mal, wenn wir es hören. Denn so sind wir Frauen in der Guajira. Kämpferinnen, Arbeiterinnen, empowered, wunderschön.
Vamos a escuchar entonces La Dama de la Guajira de Hernando Marín.
Dann hören wir jetzt La Dama de la Guajira von Hernando Marín.
Bañada por las olas del Mar Caribe, mi tierra, la Guajira bonita. La canción no necesita muchas explicaciones, ustedes la van a entender enseguida. La Guajira es una dama reclinada. La Guajira es una dama reclinada, bañada por las aguas del Caribe inmenso. Y lleva con orgullo en sus entrañas su riqueza guardada, orgullo pa' mi pueblo. Majestuoso encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino. Majestuoso encabezando el mapa, cual pedestal representando un reino. Luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Luciendo con soltura y elegancia una gigantesca manta y joyas de misterio. Esa es mi guajira engalanada, que por años fue olvidada y hoy se yergue grande. Esa es mi guajira engalanada, que por años fue olvidada y hoy se yergue grande.
viene un heredero a reclamarla, porque tiene plata, porque ahora sí vale mi guajira bella, mi guajira grande. Es un pulpo desaforado, mi Colombia es un pulpo desaforado, como un millón de pescado en tiempos de subienda. Se parece a un caballo desbocado, con un jinete malo, sin quien lo detenga. Se parece a un caballo desbocado, con un jinete malo, sin quien lo detenga. Ese jinete viene enamorado, ¿y por qué esa india cree que está de venta? Y ese jinete viene enamorado, ¿y por qué esa india cree que está de venta? Pero el enamorado está casado, pa' una unión de dotado mejor sigue soltera. Pero el enamorado está casado, pa' una unión de dotado mejor sigue soltera. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete quererla. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete quererla. Claro, tiene el gas que es una ganga, la sal de Manaure y su carbón de piedra, pa' los gringos,
su carbón de piedra,
pa' los monos,
su carbón de piedra,
a los yanquis,
su carbón de piedra,
y a nosotros nos dejan sin carbón.
Estamos de nuevo con el colectivo de mujeres defensoras del territorio y de la vida de la Guajira.
Wir sind wieder zurück mit dem Frauenkollektiv zur Verteidigung und dem Schutz des Territoriums und des Lebens aus der Region La Guajira, Kolumbien. Wir haben gerade das Lied La Dama de la Guajira von Hernando Marín gehört. Und wir werden mit unserem Gespräch fortfahren. Wir haben bis jetzt über die Situation der Ausbeutung des Kohleabbaus, der Kohleminen in Cerrejón, in der Guajira in Bezug auf Gesundheitsprobleme, vor allem bei den Kindern und älteren Menschen, gesprochen. Und das waren die grundlegenden Gründe, die euch dazu bewegt haben, euch als Frauen zu organisieren, um für eure Rechte zu kämpfen, nicht wahr? Es gibt ein Thema, das ihr in euren Antworten genannt habt und das mit diesem wichtigen Ort zu tun hat, dem Territorium und der indigenen Kultur. Könnt ihr etwas dazu sagen, zu dem Konflikt, den ihr in dem Gebiet als indigene Gemeinschaft lebt? Wir haben ein bisschen über diese Spannungen im städtischen und im ländlichen Bereich, in dem Reservat zu leben, geredet. Dazu, was das mit der indigenen Kultur zu tun hat, hat eine von euch von der Spiritualität gesprochen. Was passiert da in eurem Fall als Kollektiv und wie seht ihr das in der Region La Guajira?
In el resguardo, pero lo que tiene que ver con la cultura indígena y con el territorio mismo, la espiritualidad, decía una de ustedes, ¿no? ¿Qué está pasando ahí en el caso de ustedes como colectivo y cómo ustedes ven esto, digamos, ahí en la región de La Guajira?
Bueno, Rogio, tú lo decías anteriormente, es paradójico aquí ser...
Okay, Rocío, du hast es vorher gesagt, es ist paradox hier, Frau zu sein, Mutter, Wayuu und Aktivistin. Warum? Wir sind eine matrilineare Gesellschaft, das heißt die Abstammung und Vererbung erfolgt über die weibliche Linie. Trotzdem ist die Rolle der Frau innerhalb der Gemeinschaft von Unterwerfung geprägt. Das heißt, als Frauen sind wir immer den Worten und der Entscheidungsmacht der Männer unterworfen. Das heißt, abgesehen von all den Kämpfen, die wir im Territorium schon geführt haben, gibt es auch diese internen Kämpfe für unser Recht und um unsere Stimme zu erheben. Denn es wird angenommen, dass wir als Wayuu-Frauen still sind, zuhören und darauf warten, dass andere für uns entscheiden. Das ist wirklich schwierig, denn diese ganze Zeit versuchen wir, daraus auszubrechen, unsere Meinung in den inneren Räumen zu vertreten. Das ist ein interner Kampf und nur wenig davon wird sichtbar. Deswegen versuchen wir, nach außen zu zeigen, was in unserer Gemeinschaft passiert, damit diese internen Konflikte kleiner werden.
Internos los conflictos internos que nosotras tenemos.
y pues no teniendo en cuenta obviamente la relación tan estrecha que hay entre
Dazu kommt die enge Beziehung, die zwischen der Frau und dem Territorium besteht, im Sinne der Spiritualität. Denn wir Frauen sind diejenigen, die traditionelle Heilerinnen waren und all dieses Wissen besitzen, die wir über diese Verbindung zwischen der Mutter Erde und uns als Frauen gelernt haben und diese Verbindung respektieren. Dabei geht es auch darum, was wir unter Sororität oder Schwesternschaft, also damit ist die Empathie und Solidarität zwischen Frauen gemeint, verstehen. Wir verstehen das dahingehend, dass sich das Torium als Frau repräsentiert.
Se representa como una mujer.
Para mí es un aprendizaje esa paradoja que ustedes están señalando porque cuando uno piensa.
Dieses Paradox, das hier aufzeigt, ist eine Lehre für mich, denn wenn jemand in die Struktur der Wayuu als matrilineare Struktur denkt, würde man nicht vermuten, wie das Patriarchat diese inneren Beziehungen immer noch prägt. So, das Thema unseres Podcasts ist Frieden, deshalb auch der Name Peace Sounds. Klänge des Friedens. An dieser Stelle möchte ich gerne daran erinnern, dass wir in Kolumbien sind, wo 2016 der Friedensvertrag unterzeichnet wurde. Genauer gesagt wird von einem Postkonfliktland gesprochen. Welche Bedeutung hat für euch in eurer Gemeinschaft als Frauen, als Kollektiv in der Region La Guajira der Friedensvertrag zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerilla-Gruppe FARC? Wir leben gerade in einem Jahrzehnt mit vielen Protesten infolge des Friedensvertrags. Wie erlebt ihr diesen neuen Zustand, in dem sich Kolumbien momentan befindet?
¿Cómo lo han vivido ustedes esa nueva condición en el que está en este momento Colombia?
Bueno, Rocío, nosotros aquí hemos estado como en muchos conflictos y uno de esos.
Also, wir haben hier viele Konflikte. Eine davon ist genau dieser Krieg, den Kolumbien lebt. Wir haben den Friedensprozess hier seit seinem Beginn als eine Fiktion gesehen, wie eine Figur. Denn eine Sache ist das, was gesprochen wird in diesen großen Sälen, Kongressen und Versammlungen, zum Beispiel dieser Ort, an dem der Friedensvertrag unterzeichnet wurde. Und das andere ist das, was wir in den Territorien leben. Dasselbe passiert auch mit anderen Themen. Genauso erleben wir die Energiekrise, die Ausweitung des Bergbaus, genauso erleben wir viele Sachen. In Bezug auf den Friedensprozess, ich erinnere mich an den bewaffneten Konflikt in unserem Territorium. Ja, es gab Präsenz von bewaffneten Gruppen außerhalb des Gesetzes. Es gab Vertreibungen, Gewalt. Nach der Unterzeichnung ist es ein bisschen ruhiger geworden. Zumindest musste die Generation meines Sohnes keine Grausamkeiten mehr sehen, die wir noch erlebt haben, bei denen vermummte Männer in unsere Häuser andrangen. Ich hatte zumindest ein Erlebnis, als ich ungefähr 4 Jahre alt war, als vermummte Männer auf die Finca kamen, in der wir lebten. Sie haben uns geschlagen und misshandelt, alle. Und dann haben sie uns eingeschlossen. Sie haben die ganze Produktion der Finca mitgenommen. Die Milch, das Essen, die Ernte, all das. Und ich habe das so verstanden, dass diese Gruppen außerhalb der Legalität das damals gemacht haben, um im Busch oder in den Bergen zu überleben. Das passiert heutzutage nicht mehr.
No se ven. Otra cosa, como que aparte, fue un hito en la historia fue el estallido social.
Eine andere Sache für sich, eine Legende in der Geschichte Kolumbiens, war der soziale Ausbruch, die sozialen Proteste 2021, in welcher die Leute mitten in der Pandemie mit Mundschutz und Desinfektionsmittel in der Hand auf die Straße gingen. Sie hatten auch ihre Cacerolas, ihre Töpfe dabei. Ich erinnere mich, dass wir als Kollektiv bei einigen Cacerolazos teilnahmen. Also das sind lautstarke Proteste, bei denen die Leute mit Töpfen und Pfannen Lärm machen. Hier in der Gemeinde. Cindy nahm sogar bei einer Demo in Bogotá teil. Dort wurde sie krank, weil sie im Regen in diesem aggressiven Klima Bogotás unerschütterlich auf ihren Topf schlug. Also, wir sind Frauen, die vor nichts Angst haben. Wir haben keine Angst vor dem bewaffneten Konflikt. Nicht mal in diesen Zeiten von Covid, weil, stell dir vor, mitten in der Krise waren wir bei den sozialen Protesten dabei. Und die Polizei hier, die uns eigentlich beschützen sollte, hat Jugendliche umgebracht. Man durfte sich nicht auf der Straße zeigen, um seine Rechte zu verteidigen oder irgendeine vermummte Person, jemand, der versucht, sich vor der Sonne zu schützen, denn man wurde sofort angegriffen, verprügelt.
Un bolillo, azotarlo.
por lo visto todavía nos falta mucho, sobre todo cuando uno piensa las regiones, los territorios del país.
Anscheinend fehlt immer noch einiges, vor allem wenn wir auf den ländlichen Raum in unserem Land schauen, nicht nur auf die Städte. Apropos der Arbeit, die ihr als Kollektiv gemacht habt, könnt ihr ganz punktuell berichten, was eure Folge waren, als Kollektiv in den verschiedenen Aktivitäten, die ihr euch vorgenommen habt, als Kollektiv zum Schutz des Territoriums und des Lebens? Und wofür muss, eurer Meinung nach, immer noch weiter gekämpft werden? Also die Erfolge und was noch fehlt.
El logro que nosotras hemos, creo que el más que nos ha marcado es...
Gut, der Erfolg, der uns, glaube ich, sehr geprägt hat, ist der des Urteils, über das wir schon gesprochen haben. Also das Erfolgreichste war die Umleitung des Flusses Rancheria. Und das zweite ist das Urteil 614. Das hat uns sehr geprägt, einem multinationalen Unternehmen die Stirn zu bieten und uns mit unserem Umfeld und unserer eigenen Gemeinschaft, unseren Familien auseinanderzusetzen. Das war sehr bedeutsam für uns, als Frauen, als Anführerinnen, Mütter, als Personen. Das war der größte Erfolg für unser Kollektiv. Und was uns noch fehlt, solange die Unternehmen, der kolumbianische Staat und das internationale Gremium der Bergbau- und Metallunternehmen weiterhin Erlaubnisse für den Bergbau ausstellen, werden wir weitermachen. Nicht nur um unser Territorium zu verteidigen, sondern alle Gebiete, die im Umfeld der Minen liegen. Solange der Bergbau noch besteht, werden wir weiter daran arbeiten für die Verteidigung unseres Lebens.
Mientras que existe la mina, nosotras vamos a seguir trabajando por la defensa de los territorios. Bueno, las barreras.
Unsere Hürden sind, also es ist immer noch so, als würden wir in der Kolonialzeit leben. Denn in Kolumbien gibt es immer noch viel Rassismus, Diskrimination, vor allem gegenüber der indigenen Gemeinschaften. Und das ist ein riesiges Problem, denn wenn wir hier zum Beispiel denselben Zugang zur Gesundheitsversorgung hätten, genauso wie die Leute der höheren Klassen, dann hätten wir nicht so viele Gesundheitsprobleme. Denn unsere Kinder werden nicht genauso behandelt wie die Kinder der Weißen oder der Arituna, so nennen wir die Menschen, die nicht Wayuu sind. Ich finde, es gibt immer noch sehr viel Diskrimination, viel Ungleichheit. Und das betrifft nicht nur unser Gebiet, sondern allgemein alle indigenen Communities. Denn wir werden nicht ernst genommen. Es wird immer gesagt, ach ja, diese Indigenen. Gut, hier sagen sie nicht Indigene, sondern diese Indios beschweren sich immer. Alles stört sie und nichts passt ihnen. Sie waren schon immer gegen die Entwicklung. Sie wollen immer in Armut leben. Ja? Also es wird überhaupt nicht wertgeschätzt, dieses ganze Wissen, die Kultur und alles, was wir getan haben, um unsere Vorfahren und unsere Herkunft zu bewahren. Ich glaube, das ist eine sehr große Hürde.
Por cierto, lo que señalas, digamos, de esa condición colonial y racista que todavía se experimenta en el país.
Im Übrigen, zu den kolonialen und rassistischen Umständen, die du angesprochen hast, die wir immer noch in unterschiedlichen Regionen hier in Kolumbien erleben. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, wenn wir über den Frieden in unserem Land nachdenken. Diese Dimension wurde nicht ausreichend bedacht beim Friedensprozess. Was bedeutet es eigentlich, diese Kultur der Exklusion, Rassismus, Klassismus zu berücksichtigen, die immer noch existiert und sich in nachteiligen Bedingungen für die indigenen Communities auswirkt, die immer schon ausgeschlossen und ausgebeutet wurden? Ich finde das super wichtig, was du gerade gesagt hast.
Eso me parece súper importante lo que acabas de señalar. Y yo creo que nos vamos ya para nuestro último punto de la entrevista.
Und ich denke, dass wir nun zum letzten Punkt unseres Interviews kommen, der genau damit zusammenhängt. Was kann getan werden in Bezug auf die Situation des Extraktivismus, in dem große europäische Unternehmen sind? Was können wir von hier aus Europa machen? Oder die Rolle, die Deutschland spielt? Aus dem Cerrejón werden zum Beispiel große Mengen an Kohle nach Deutschland und die Schweiz exportiert. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel das Lieferkettengesetz kennt, das in diesem Moment in der EU geltend gemacht wird, in der multinationale Unternehmen, die Bodenschätze in anderen Ländern abbauen, dazu verpflichtet werden, die Konsequenzen von Umwelt- oder sozialen Schäden, die dadurch verursacht werden, zu tragen. Das Draht ist dieses Jahr in Kraft, aber es ist schon eine Realität und es wäre eine Option, wie wir hierzulande auf legalem und juristischem Wege gegen diese großen Unternehmen angehen können. Oder welche Ideen habt ihr, welche Möglichkeiten gibt es für die Menschen hier, um sich mit euren Projekten zu solidarisieren?
Posibilidad de solidarizarse con la, los proyectos que ustedes están realizando.
Porque pues nosotros pensamos en un principio en todo lo que ha sido
Wir dachten am Anfang, vor allem was mit der Verteidigung der Menschenrechte zu tun hat, dass es wichtig ist, unsere Problematik in die Gebiete zu tragen, die unsere Probleme verursachen. Denn wir dachten, okay, das Unternehmen Glencore, hier in Kolumbien heißt es Cerrejón, welches für alle unsere Kopfschmerzen verantwortlich ist und viel Schaden auch in anderen Ländern Lateinamerikas anrichtet. Und der Mutterkonzern von Glencore ist in der Schweiz. Also haben wir eine internationale Klage gegen den Konzern Glencore erhoben. Wir warten schon ewig auf ein Ergebnis. Das ist natürlich nicht dasselbe. Wir wissen, dass es andere Gesetze, Prozesse und Gerichte sind. Aber was wir wollten ist, dass sich die Menschen dort ein bisschen in unsere Rolle hineinversetzen. Und ich denke mir, wie würden sich die EuropäerInnen fühlen, wenn ihre Gebiete ausgebeutet werden würden, zur Versorgung oder damit andere Gebiete damit Profit machen? Im Allgemeinen, denn es ist nicht nur die Kohle, die Schaden in Kolumbien anrichtet. Also, wenn es genau das Gegenteil wäre, wenn in Europa Gas, Kohle, Erdöl, Salz, Gold und viele andere Materialien ausgebeutet werden würden. Dadurch wird das Innerste der Erde zerstört. Also, wissenschaftlich gesehen, kann das sehr schlimme Folgen haben. Aber wir sehen es jenseits des Wissenschaftlichen. Das Territorium gibt nach, wegen uns. Und heutzutage beschweren sich die Menschen über die globale Erwärmung, die Umweltverschmutzung und all das. Aber wir müssen auch darüber nachdenken und reflektieren, dass manchmal die Dinge, die wir machen, eine Reaktion verursachen. Wenn du agierst, musst du dir darüber bewusst sein, dass auf jede Aktion eine Reaktion folgt. In diesem Fall sind wir der Meinung, dass diese Aktionen, der Extraktivismus und die Ausbeutung, die hier in Kolumbien stattfinden, eine Reaktion in Wellenform hervorrufen, wie eine Welle, die sich ausbreitet. Das, was hier passiert, betrifft nicht nur Kolumbien. Das, was hier passiert, wird auch die anderen Länder heimsuchen. Also, so sehr hier auch die Kohle ausgebeutet wird, um sie nach Europa zu transportieren, wird es auch dort Auswirkungen geben. Ich finde es wichtig, ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen und die Hand auf unser Herz zu legen, um zu sehen, was für ein großer Schaden für die indigenen Communities angerichtet wird. Denn es sind immer die Communities, die am meisten von dieser Art von Extraktivismus, die wir hier in Kolumbien haben, betroffen sind. Und darüber hinaus, ich als Mutter und Tante, ich möchte nicht, dass noch mehr Kinder im Provincial und anderen Gemeinden sterben. Ich weiß, dass uns gerade viele Mütter zuhören. Und ich weiß, dass sie nicht dafür verantwortlich sind, wer die Kohle kauft in Deutschland, Russland, in Brasilien, überall, nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene. Auch China kauft das ein. Hoffentlich hört uns auch irgendjemand von Glencore und wird sich über diesen großen Schaden bewusst, der in der Guajira entsteht. Denn es geht nicht nur um eine Gemeinde, das ist die gesamte Guajira, die gesamte Region. Denn wenn der Zug vorbeifährt, fallen Staubpartikel ab und verschmutzen die Umwelt auf einer regionalen Ebene. Darüber hinaus ist die Umweltverschmutzung so brutal, dass wir nicht mal mehr in unserer eigenen Gemeinde bleiben können.
Vamos entonces a cerrar con la pregunta de sobre la palabra para paz en la lengua.
Dann wollen wir zum Ende kommen mit der Frage zu dem Begriff Frieden in der Sprache der Wayuu in Verbindung mit der Kosmovision und der Spiritualität der indigenen Gemeinschaft.
Bueno, Rocío, aquí estamos deliberando un poquito porque pues resulta que el Wayuunaiki
Okay, Rocío, wir beratschlagen uns hier gerade ein bisschen, denn unsere Sprache, Wayuunaiki, ist eine sehr adjektivlastige Sprache. Was wir heutzutage machen, ist, unsere Sprache an das Spanische anzupassen. Also Wörter wie Frieden und diese ganzen Sachen gibt es in unserer Sprache nicht. Wayunaiki ist eine interpretative Sprache. Wir interpretieren diese Sachen. Also in Wayunaiki gibt es kein Wort für Frieden. Für uns bedeutet Frieden, ruhig sein zu können. Und das heißt bei uns Ana Akwaipa. Wenn ihr das Wort Frieden in Wayu hört, was bedeutet dieses Wort für euch? Oder vielleicht, wenn ich das recht bedenke, hat es etwas mit dieser Spiritualität zu tun, die etwas mit den Träumen zu tun hat?
Precisamente lo que le venía diciendo a Laura y a Cindy.
Ja, genau das habe ich Laura und Cindy gerade gesagt. Für uns bedeutet, wenn es Frieden in den indigenen Gemeinschaften gibt, gut zu leben, dass es uns gut geht, in Ruhe sein zu können, einen guten Zugang zu Gesundheitsversorgung zu haben, ein würdiges Leben zu leben, ein großräumiges Territorium zu haben, alles, was mit unserer traditionellen Ernährung zu tun hat. Unsere Community würde grundsätzlich, als der Bergbau noch nicht existierte, und alles, was uns dazu verpflichtet hat, unser Territorium zu verteidigen, in Frieden leben. Aber jetzt haben wir das nicht. Wir kennen es nicht, weil wir es nicht leben.
Muy perfecta esa relación entre el extractivismo y lo que eso implica para un proceso de paz.
Sehr passend, dieser Zusammenhang zwischen dem Extraktivismus und was das für einen Friedensprozess bedeutet. Du hast es in sehr wenigen Worten zusammengefasst. Ja, denn anfangs hatte unsere spirituelle Sprecherin etwas mit der Träumerin zu tun, ja? Denn früher waren die Träumerin diejenigen, die uns spirituellen Sinne geführt hat. Es sind sie, die uns sagen, was wir machen und was wir nicht machen sollten. Sie träumen und sagen uns, ihr solltet das nicht tun, damit das nicht passiert. Sie verhindern damit, dass schlechte Sachen passieren und sagen gute Sachen vorher. Früher waren die Träumerinnen in Frieden. Sie waren ruhig, aber jetzt nicht mehr. Denn zum einen ist es der Lärm der Maschinen rund um die Uhr, des Zuges, die Träumerin nicht mehr träumen lässt, sondern sie bekommen Albträume. Und daher kommt die Bedeutung des Friedens für die indigene Gemeinschaft der Wayuu.
Muchas gracias. Y entonces para terminar, ustedes han traído a un poeta guajiro, a Leo Ibáñez.
Vielen, vielen Dank. Und dann zum Abschluss habt ihr einen Wayuu-Dichter mitgebracht, Leo Ibáñez. Und wir wollen nun die Zeilen hören, die ihr von ihm ausgesucht habt. Unser Widerstand ist stark, wie das Land, das uns ernährt. Unsere Geschichte ist reich, wie das Gold, das uns beschützt. Wir sind das ursprüngliche Volk von diesem angestammten Gebiet.
Nuestra cultura es ancestral y nuestra lengua es sagrada.
Unsere Kultur ist uralt und unsere Sprache ist heilig.
Somos resistencia contra toda opresión.
Wir sind der Widerstand gegen alle Unterdrückung.
Somos resistencia contra toda injusticia.
Wir sind der Widerstand gegen alle Ungerechtigkeit.
Seguimos luchando por nuestros derechos.
Wir kämpfen weiter für unsere Rechte. Wir kämpfen weiter für unser Land. Wir kämpfen weiter für unsere Freiheit. Wir sind der Widerstand. Leo Ibáñez.
Muchísimas gracias, Laura, Luz Ángela y Cindy, por estar en esta conversación y representar.
Vielen Dank, Laura, Luz Ángela, Cindy, um hier in dem Gespräch zu sein und das Frauenkollektiv zu repräsentieren. Ein großer Dank für eure Teilnahme in dem Projekt Peace Sounds. Und wir hoffen, mit euch in Kontakt zu bleiben und danken euch für diese inspirierende Arbeit, die ihr macht.
Inspirador que realizan.
Muchísimas gracias, Rocío y a Peace Sounds.
Vielen Dank an Rocío und Peace Sounds, um uns hier einzuladen.
Was bedeutet eigentlich Frieden? Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.
Sendung verpasst? Ulmer Friedenspodcast und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.